Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel. Das Thema heute, Scham. In den guten alten Zeiten, das ist zur Erinnerung nur wenige Monate her, sah es so aus, als würden die Heuschrecken immer besser genährt, die Konten der so bewunderten Spitzenmanager ebenso wie die Autos immer dicker und die Fettaugen auf der Wohlstandssuppe trotz Armut immer zahlreicher. In diesen guten alten Zeiten konnte man häufiger Artikel über The Rich and Famous, die Reichen und Berühmten, lesen. Das ist vorbei, wie nicht nur die New York Post angesichts der Wirtschafts- und Finanzkrise titelte. Stattdessen ist nun die Rede von The Rich and Shameless, den Reichen und Schamlosen. Man kann inzwischen in den USA Busreisen zu den Villen der Manager buchen, die die Krise und die darauf folgende Resignation und Wut auslösten. Wut, weil diese Multimillionäre auf Kosten anderer rücksichtslos Provisionen kassierten, ohne je für die Folgen ihrer Gier, ihrer schamlosen Gier, aufkommen zu müssen. Eine Gier, die die Renten, Ersparnisse und Arbeit von Millionen von Menschen weltweit vernichtete. Nur, damit Sie mich nicht in die falsche Schublade stecken, das würde mich nun beschämen. Ich bin keineswegs der Ansicht, dass eine notwendige Verbindung zwischen Reichtum und Schamlosigkeit besteht. Allerdings hatte das Hemmungslose zur Schaustellen von Reichtum etwas Schamloses, ja Obszönes bekommen. Geprotzt wurde auf einem bislang nicht gekannten Niveau, nicht nur bei russischen Oligarchen, sondern auch bei den Bohlens und Bushidos, deren Haltung Millionen von Bild-Zeitungslesern bewunderten. Und so viele, die auf Bild fliegen, können sich natürlich nicht alle irren. Die Grenze zur Schamlosigkeit wird also gleich auf mehreren Schauplätzen überschritten, auch wenn die meisten Schamlosigkeit zunächst mit dem Bereich des Sexuellen verbinden. Was zur Frage führt, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt, was Scham ist und wozu sie überhaupt gut ist. Der sogenannte Schamaffekt, wie die Psychologen sagen, kann das Ich im Extremfall regelrecht überschwemmen und wegspülen. Das führt dann zu einer Fälle von destruktiven Verhaltensweisen, die von Gewalt, Aggression über Drogenmissbrauch bis zu depressiven Verstimmungen und einer Bandbreite weiterer psychopathologischer Erscheinungen führen können. Dabei beginnt vieles doch sehr harmlos. Dann stelle ich Ihnen mal die Gäste meiner heutigen Sendung vor. Zunächst Hilge Landwehr, schönen guten Abend. Professorin für Philosophie am Institut für Philosophie der FU Berlin, Schwerpunkt Ethik. Sie ist Autorin des Buches Scham und Macht, phänomenologische Untersuchung zur Sozialität eines Gefühls. Dann begrüße ich Michael Hilgers. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Psychologe und Psychoanalytiker mit Praxis in Aachen. Er ist Supervisor psychiatrischer und forensischer Einrichtungen und Autor des Buches Scham, Gesichter eines Affekts. Und ich begrüße Günter Wallraff. Hallo.
Hallo.
Einer der wenigen deutschen investigativen Journalisten und Schriftsteller. Mehrfach schon hat er mit seinen Reportagen, teils eben undercover, die Grenzen unserer Gesellschaft erforscht, die ja für viele mit Scham besetzt sind. Sie waren unter anderem Insasse der Psychiatrie, haben unlängst Erfahrungen gesammelt als Obdachlose, also waren bei denen, die gar nichts mehr haben. Können Sie sich daran erinnern, wann Sie sich das letzte Mal geschämt haben?
Ui, das hängt wohl mit sehr privaten Dingen zusammen. Okay. Treuebruch, obwohl das wäre schamlos, wenn ich das jetzt hier ausbreiten würde.
Das sollten wir nicht machen. Darum geht es ja auch nicht. Haben Sie Scham empfunden, als Sie mit den Obdachlosen zusammen waren? Weil das ist ja eine Gruppe, die stigmatisiert ist. Und Sie haben ja Erfahrungen gemacht, die eigentlich zeigen, das Gegenteil wäre richtig.
Also man hat den Eindruck, dass diejenigen, man spricht ja von den verschämten Armen, ja, Scham empfinden, obwohl sie keinen Grund haben und keinen Anlass, sondern die gedemütigt sind, die ausgegrenzt sind, die empfinden dann auch noch Scham. Weil diejenigen, die sozusagen auf der Sonnenseite des Lebens stehen oder gerade in Spitzenpositionen der Wirtschaft sind, das sind oft die Unverschämtesten, die auf Kosten von anderen ihre Vormachtstellung haben. Und die kennen sowas wie Scham gar nicht. Ja, man hat den Eindruck, die kompensieren das durch Macht, durch Besitz, durch enormes Geld, was über dem ist, was sie überhaupt selbst verbrauchen können, jemals. Da brauchen sie 10 Leben für. Und sie können es noch 3 Generationen weiter vererben. Und für die ist sowas wie Scham, glaube ich, absolut Fremdwort.
An dieser Stelle muss man ja sagen, wir müssen uns darüber klar sein, dass unterschiedliche Menschen unterschiedlicher Schichten, Bildungszusammenhänge auch innerhalb einer Gesellschaft dann nochmal intragesellschaftlich an sehr unterschiedlichen Stellen Scham empfinden und solche nicht empfinden. Also da, wo der eine schamlos ist, aus einer bestimmten Bildungsschicht oder aus einer bestimmten auch Einkommensgruppe, ist der andere es gerade nicht.
Aber Sie sind gecoacht, Sie sind geschult, dass Sie das nicht zeigen, dass Sie das nicht rauslassen. Wenn Sie die in unseren Medien sehen oder auch recht im Fernsehen, da sind die erhaben. Das ist eine Maske, die sie da aufsetzen. Und die Menschen, die sich ja zur Verfügung stellen, bestimmten Sendern auch. Ne? Das ist ja Schamlosigkeit pur. Das ist ja
ich glaube nicht. Außerdem haben wir so ein bisschen Zeit.
Ich denke an Deutschland, ich denke an Brick Basa, ich denke an Menschen, die ja da auch ausgebeutet, ausgenutzt werden und zur Schamlosigkeit verführt werden. Aber sie selber sind Opfer. Sie können das gar nicht selbst bestimmen. Sie merken gar nicht, dass sie in einem Menschenzoo sich befinden.
Aber auch da warne ich und rate zur Vorsicht, denn wenn Sie in bestimmten Sendungen zur Schau gestellt Scham empfinden würden, so empfinden andere diese Scham gerade nicht, sondern umgekehrt würden sich schämen, wenn sie sich nicht möglichst exhibitionistisch zur Schau stellen. Also die Schamgrenzen und die Schamquellen sind sehr unterschiedlich.
Ich glaube, das Schwierige beim Gespräch über Scham ist ja, dass das ein Gefühl ist, was man nicht ohne weiteres sehen kann. Denn in der Scham senkt man ja den Blick. Man möchte ja nicht dabei erwischt werden, wie man sich schämt. Und ich glaube, dass das eine der Schwierigkeiten ist, darüber im Grunde nicht gut begründet urteilen zu können, ob jemand sich wirklich schämt oder nicht. Ich meine, selbst die Reichen und Mächtigen werden sich an bestimmten Stellen ganz schämen. Sicher. Aber ich will es
wir
nicht mehr
es nicht gewahr. Würden wir es gewahr, dann würden wir Ihnen ja vielleicht hilfreich noch entgegenkommen und sagen, das und das ändert das und ihr gehört wieder dazu.
Ja. Wie geht Ihnen das denn als Therapeut? Also Ärzte, auch Altenpfleger, Therapeuten dringen ja in den Intimbereich von Menschen ein, kriegen sehr viel mit, was andere nicht mitkriegen. Schämen Sie sich manchmal selber?
Also ich schäme mich oft mit, solidarisch zum Beispiel dann, wenn eine Schamszene geschildert wird, die brennen sich ja ein ins Gedächtnis. Mhm. Also jeder von uns hat solche Schamszenen erlebt, die bleiben lebenslang erhalten, man erinnert sich immer wieder dran. Und wenn solche Schamszenen unter Schmerzen geschildert werden, schäme ich mich oft solidarisch mit. Es gibt aber auch das umgekehrte Gefühl, dass sich jemand unverschämt, schamlos zeigt und ich mich stattdessen für den schäme. Das klassischste, das drastischste Beispiel dafür ist der Exhibitionist. Der schämt sich nicht, sondern der setzt Schamlosigkeit offensiv ein, um andere zu beschämen.
Ein Krankheitsbild, den würden wir ja auch unter milderen Umständen sehen. Aber wir bringen inzwischen, hören wir oft den Begriff Fremdscham. Den habe ich jetzt zuletzt immer wieder gehört, als diese, ja, wie ich finde, ganz widerliche Sache zur Schau gestellt wurde, wo der Sohn von Walter Jens, nicht? Ein Rhetoriker und Philosoph und Wissenschaftler, und der jetzt in einem Demenzzustand ist und plötzlich, ich würde Vatermord ist zu verharmlosen für den Begriff, nicht? Der von einem Sohn schamlos ausgenutzt wird und in seiner jetzigen Situation der Öffentlichkeit vorgeführt wird.
Und dann noch, jetzt hat ein Buch über
und dann noch denunziert wird, wieder, was auch widerlegt ist, dass er als 16- oder 17-Jähriger mal in die Partei eingetreten wird, in der NSDAP, sich daran nicht erinnern kann. Und der führt das dann noch darauf zurück, dass das die Ursache wäre für seine jetzige Demenz und Erinnerungslosigkeit. Und dass jemand, ich glaube Tillmann Jens, der seinen sogenannten journalistischen Beginn durch einen Einbruch, Schamverletzung bei Uwe Johnsons Nachlass und dann privateste Geschichten an die Öffentlichkeit zerrte. Da gibt es jetzt eine Kontinuität. Da bekam der Begriff Fremdscham plötzlich Bedeutung, weil er...
Können Sie was damit anfangen mit dem Begriff Fremdscham?
Also der wird dann benutzt, wenn man sich für andere schämt. Klassisches Beispiel wäre, ich schäme mich für und stellvertretend zum Beispiel für meine Eltern. Jugendliche sagen ja auch oft, also Mama oder Papa, sie sind einfach peinlich an der einen oder anderen Stelle. Das wäre Fremdscham, der tritt jetzt immer häufiger in die Debatte ein. Eigentlich wird damit nur beschrieben, das alte Phänomen, dass Scham ansteckend ist. Wenn Sie jemanden in einer beschämenden Situation erleben, dann schämen Sie sich im günstigen Fall mit und da sehen Sie die produktive, die kreative, die schützende Funktion von Scham, nämlich dass Selbstgrenzen und Intimitätsgrenzen geschützt oder wenn sie verletzt werden, wieder aufgerichtet werden. Also wenn Sie in ein WC oder ein Badezimmer eintreten, was unverschlossen ist, werden Sie erschrecken, genauso wie der drin ist. Der drin ist, nimmt sich vor, also beim nächsten Mal steht sie aber wirklich ab und Sie werden sich sofort auch mitschämen und um Gottes Willen sofort die Türe schließen. Das wäre Fremdscham.
Was mir ein bisschen merkwürdig vorkommt, wir haben eben in dem Film gesehen, da werden laufend geschichtlich Schamgrenzen überschritten. Das ist ja auch gut so, offensichtlich, weil Kultur sonst keinen Fortschritt haben kann. Jetzt stellen wir im Moment fest, Sie haben das ja alle angesprochen, dass vehement Schamgrenzen verletzt werden. Offensichtlich gibt es aber außer in Amerika so ein richtiges Gefühl der Wut nicht. Jedenfalls scheint mir relativ wenig davon zu spüren zu sein. Warum ist das so?
Ich würde sagen, das liegt auch an der Beschaffenheit der Massenmedien, ja, die doch es geschafft haben, eine ja schon Abstumpfung, Verdummung bei Mehrheiten der Bevölkerung herbeizuführen und fehlende Bildung auch, nicht fehlende Sensibilität. Ich würde sagen, unser Schulsystem ist in Europa mit an letzter Stelle. Inzwischen, und ja. Von daher ist, glaube ich, ja, was wird denn propagiert? Es wird propagiert, sich möglichst schnell auf Kosten von anderen Vorteil zu verschaffen. Und das, so ein Begriff wie Solidarität ist weitgehend abhanden gekommen.
Also auch eine Veränderung der Schamgrenzen, aber definitiv in eine negative Richtung.
Ich würde schon sagen, ne? Kinder haben das Gefühl, noch Kinder, die noch nicht aus den Eltern oder also aus der Umgebung zurechtgestaucht sind. Ich glaube, die haben noch natürliche.
Also so ungern ich Ihnen widerspreche, aber ich glaube, dass da sehr viel stellvertretend Scham oder das Gefühl von Unverschämtheit erlebt wird, wenn man das sieht, wie sich Einzelne bereichern und andere in Armut verbleiben. Aber dass die Kanäle, die Möglichkeiten des Widerstandes, der Emanzipation, dass die eigentlich unbekannt sind, dass man auch nicht weiß, ja, wie man sich dagegen zur Wehr setzen kann.
Das meine ich.
Das ist aber eine Frage, die daran scheitert, ob es dafür Gremien gibt, ob es dafür einen Modus gibt. Möglicherweise eine Frage der Zeit. Wobei unklar ist, ob das emanzipatorisch sein wird oder ob das unter der Überschrift rechter Bewegungen stattfinden wird. Denn ohne Zweifel, das Gefühl dauernder Demütigung schafft Ressentiments, die außerordentlich für eine Gesellschaft gefährlich sind.
Und es kann die Stunde der Volksverführer kommen, nicht der Telegenerin. Wenn jetzt schon diese Fratzen und zum Teil kriminellen Führer der NPD, ja, in ganzen Landstrichen, vor allem des Ostens, eine ganze Jugendszene beherrschen, in ländlichen Regionen, wie dann erst, wenn die Zalopperen, Moderateren, Telegeneren, Berlusconis hier bei uns auftauchen oder die Haiders. Also ich sehe in der jetzigen Situation, wo alles wegbricht und wo auch der Mittelstand bröckelt, sehe ich eine ganz große Gefahr, dass demokratische Strukturen ja, wegrutschen. Ja.
Noch nicht, aber ich wäre eigentlich vorsichtig an dieser Stelle, von Schamlosigkeit zu sprechen oder von fehlender Empörung. Denn ich denke, was die Empörung verhindert, das ist die Tatsache, dass wir eine allgemeine Leistungsnorm haben und dass in dieser Gesellschaft die Ideologie herrscht. Also wer nicht wirklich etwas leistet, hat selbst Schuld. Und wer sozusagen gar nicht erst in die Gelegenheit kommt, etwas zu leisten, der hat dann eben Pech gehabt. Gut. Und solange diese Ideologie herrscht, wird es schwierig sein, sich zu empören über die entsprechenden Verhältnisse.
Gutes Stichwort für unseren nächsten Film. Da geht es nämlich genau um diesen Punkt, der auch zeigt, dass es nicht möglich ist, über Scham zu reden, ohne das Thema Würde anzusprechen. Insbesondere von denen, die ganz unten sind, um ihren Buchtitel aufzunehmen. Würden wir bei uns in starker Weise, Würde wird bei uns in starker Weise über den Konsum geregelt. Ist Scham also sowas wie ein Luxus, ein Gefühl, das man sich erstmal leisten können muss? Muss nicht, wer über die Runden kommen will, Scham fallen lassen. Wir möchten Ihnen im folgenden Film eine alleinerziehende Mutter vorstellen, 42 Jahre alt, im Osten geboren, die uns dankenswerterweise Auskunft gegeben hat über ihr Verhältnis zu Scham, wofür ich mich noch einmal ausdrücklich und sehr herzlich bedanken möchte. Frau Trommer hatte eine Ausbildung in der Industrie, war festangestellt, hat wie viele nach der Wende trotz kreativer Eigeninitiativen, trotz Versuchen, sich selbstständig zu machen, trotz vieler Bewerbungen keine feste Anstellung mehr finden können. Stattdessen erhielt sie ablehnende Antworten auf ihre Bewerbungen, etwa mit dem Hinweis, sie sei überqualifiziert. Das kommt einer Frau, die Arbeit sucht und gerne Arbeit hätte, verständlicherweise zynisch vor. Aber unser Thema ist ja Scham und die Frage, wie es um dieses Gefühl steht.
Früher gab es das Arbeitsamt. Da hat man sein Arbeitslosengeld gekriegt und danach die Arbeitslosenhilfe. Und dann kam Hartz IV. Da ging das nicht mehr so, weil ja Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe eins war. Darum haben die Arbeitsgemeinschaften gebildet. Arbeitsgemeinschaft, das ist die Arge. Wenn du arbeitslos wirst und von der Arge das erste Mal Geld kriegst, dieser erste Brief, den ich gekriegt habe, werde ich nie vergessen. Da stand dann ganz groß vorne drüber: Sie sind verpflichtet, Ihre Armut zu beenden. Sag mir mal im allen Ernst, welcher Mensch ist freiwillig arm? Dann steht da diese Mitarbeiterin der Arge vor dir, oder besser gesagt, die sitzt da und redet mit dir so, als würdest du jetzt aus ihrem Portemonnaie das Geld rausnehmen wollen. Nicht das Geld, was dir zusteht, von Gesetz her sowieso, wofür die dann da wäre, da zu berechnen und dir dabei zu helfen. Nee, du klaust ihr praktisch ihr Geld. Manchmal fühle ich Scham, weil ich möchte ja nicht zur Arge hingehen und ich möchte überhaupt nicht um mein Geld betteln müssen. Ja, hier sind wir im Schnäppchenmarkt und hier komme ich her für alles Mögliche, was ich so brauche, zum Beispiel Haushaltswaren, Bekleidung, Kindersachen, um das hier einzukaufen, weil man hier gut und günstig einkaufen kann. Wo ich Kind war, da bin ich schon mit meinem Opa Wir haben immer den Müll weggebracht. Und dann habe ich gesehen, oh, da liegt eine tolle Puppe. Ich hin, hab mir die Puppe geschnappt, Puppe mitgenommen. Dann habe ich gefunden, ein Stückchen weiter lag ein Köfferchen mit lauter tollen Kleidern dran. Und ich habe sogar eine Prinzessin gespielt, hat Köfferchen mitgenommen, hatte ich wieder was. Ne? Will heiraten. Am 4. August 2009 haben wir unseren Hochzeitstermin geplant. Und zwar in Lagos, Nigeria. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wo wir denn leben wollen, wenn wir verheiratet sind. Ich kenne die Geschichten, die in Afrika erzählt werden. Da wird erzählt, ja, wenn du in Deutschland wohnst, alle Deutschen, wenn die geboren werden, kriegen die erstmal 1000 Euro geschenkt. Und wenn die dann ausziehen, wenn die erwachsen sind, dann kriegen die ein Haus geschenkt. Boah, ich wüsste gerne, wo mein Haus steht, damit ich mir das mal abholen kann. Wenn ihr hierher kommen würde, dann würden wir gezwungen sein, wieder weiterhin von der Arge zu leben. Wieder Sozialhilfe bis an unser Lebensende. Das ist eine Perspektive, damit kann ich nicht leben. Und da es keinen lieben Märchenonkel gibt, leider, müssen wir halt sehen, was wir selber machen können. Ich habe eine Internetseite dafür gemacht, Solidarity for Lovers. Da habe ich aufgeschrieben, was wir für Vorstellungen haben, wie wir uns kennengelernt haben. Da steht auch drin, was meines Erachtens nach Liebe wirklich bedeutet. Ist nicht jemand, der mich mit einem dicken, was weiß ich, abholen kommt, sondern da gehört mehr dazu. Es ist schon oft so, dass du dann sehr vereinsamst. Wenn du dann noch nicht mal ein Internet hast, wo du dann im Internet surfen kannst und vielleicht auf der anderen Seite der Welt irgendwo deine Freunde noch sind, mit denen du chatten kannst, dann hast du gar keinen mehr. Meine Eifel war auch schön mit der Ablehnung. Ich war in einem Eifeldorf und Antweiler ist ja noch viel erzreaktionärer als alles andere in der Eifel, glaube ich. Da wurden dann richtig meine Kinder auch gemobbt in der Schule. Ja, und ihr seid ja Assis, ihr hängt ja zu Hause, eure Mutter geht ja nicht arbeiten. Und das wurde dann alles auf dem Rücken meiner Kinder ausgetragen. Da war ich Aussätziger in diesem Dorf. Ich habe Christopher, also dem Vater meiner jüngsten Kinder, gesagt, dass ich vom Tafelladen mir Essen hole. Darum kann uns das nicht mehr passieren, dass nichts im Kühlschrank ist. Da hat er mich zur Sau gemacht, wie ich mir wagen kann, seinen Kindern Abfall zu essen zu geben. Für ihn ist das Abfall. Der weiß nicht, dass da ganz normale Lebensmittel verteilt werden. Also ich habe da kein Problem mit. Ich kann kein Problem mehr damit haben, weil wenn ich nicht dahin gehe, ist mein Kühlschrank leer. Scham kann man sich, wenn man arm ist, dann nicht mehr leisten. Entweder man schämt sich und hungert, oder man schämt sich nicht und hat was zu essen. Kannst du dich an die Bibel erinnern, wo der Gott das Manna vom Himmel hat regnen lassen? Ja, hier hat der liebe Gott einen Tafelladen hingestellt, damit auch die nichts haben, was zu essen haben. Die Tafel, das ist mein letzter Notnagel. Für mich ist das auch ein Geschenk. Und wenn ich nicht überall gucken würde, wo es was zu verschenken gibt, wo es was in eBay für eine Mark gibt, wo irgendwo Sperrmülllicht, wo was Tolles ist, dann hätten wir heute immer noch nichts, nur weil ich mich schäme.
Ja, herzlichen Dank nochmal. Frau Thormer sagt ja, man muss schamlos sein, wenn man mit dem Arbeitslosengeld 2 überleben möchte. Also Schamlosigkeit ist, oder Scham zu empfinden, ist nur möglich eigentlich in der Situation des Luxus. Wenn ich mit wenig auskommen will, muss ich Scham über Bord schmeißen.
Ja, wer definiert überhaupt, was Scham ist? Ne?
Also nicht ganz generell natürlich, sondern ich kann natürlich meine moralische Scham behalten und mich schämen, wenn ich lüge oder wenn ich jemanden betrüge. Aber ich muss natürlich die Scham über Bord werfen, als jemand gesehen zu werden, der Leistung in Anspruch nimmt, der sich was zu essen holt, der nicht in der Lage ist, sich selbst zu versorgen.
Aber
diese Scham, die muss ich aufgeben.
Dieses Bild, was ja ganz stark mit Würde zusammenhängt, und darüber wird ja vieles in der Gesellschaft, also über die Möglichkeit zum Konsum, wird ja Würde bei uns weitgehend definiert oder häufig definiert. Da komme ich ja dann nicht weiter.
Ja, ich glaube auch, dass es sehr zerstörerisch ist, in solch einer Situation dauerhaft leben zu müssen. Dass man sehr, sehr viel eigene Auseinandersetzung mit der eigenen Situation aufbringen muss, um das auszuhalten und um sich eben nicht schuldig zu fühlen für diese Situation.
Und eine Gesellschaft, wo der Mensch nach Äußerlichkeiten, nach Prestige, Status, gesellschaftlichen Stand und so weiter beurteilt wird und nicht nach dem, was er unter Umständen auch erleidet, sondern nur, was er vordergründig leistet oder auch nicht leistet, sondern nur abkassiert. Da sind diejenigen unterprivilegiert und abgehängt, die in die Scham getrieben werden. Ja? Und das sehe ich in der Gesellschaft, in einem völlig falschen Gesellschaftsbild.
Haben Sie denn in Ihrer Erfahrung in Ihrer Arbeit das Gefühl gemacht, dass wir insgesamt schamloser geworden sind? Also dass die Gesellschaft schamloser geworden ist?
Nein, die Gesellschaft verändert die Schamquellen. Zum Beispiel ist es so, dass diese beeindruckende Frau Intimitäts- und Abhängigkeitsscham beständig erlebt. Aber sie tut auch noch was anderes. Sie fasst einen Entschluss, wie sie ihre Situation verändern will. Da sehen wir die emanzipatorische, die entwicklungsfördernde Kraft, die Motivation, die Scham auch schaffen kann. Also sie verbleibt ja nicht in dieser Situation, die für sie sicherlich immer wieder auch an die Grenze der Würde kommt. Und sie hat die Fähigkeit, im Gegensatz zu sicher auch vielen anderen Menschen, denen diese Fähigkeit nicht gegeben ist, ihre Situation zu reflektieren. Das tut sie in ihren beeindruckenden Worten und erfrischenden Worten in diesem Filmbeitrag. Sie fasst einen Entschluss und wir hoffen, dass dieser Entschluss für sie hilfreich sein wird. Das heißt, sie versucht sich aus dieser Situation herauszupellen. Da sehen wir, dass Scham durchaus auch eine emanzipatorische Kraft haben kann, die uns dazu bringt, uns weiterzuentwickeln, individuell wie kollektiv. Und die Frage ist eben, ob sie alleine verbleibt oder ob sie sich mit anderen zusammentut, die ähnlich empfinden. Und dann auch natürlich das Gefühl von Würde an der Stelle, wo sie mit despektierlichen, arroganten, das erlebe ich übrigens oft in meiner Praxis, dass mir das geschildert wird, wie despektierlich, wie arrogant die Mitarbeiter der Arge beispielsweise sind, wie man sich dort behandelt fühlt, wie man versucht, Termine zu bekommen und schon im Empfang scheitert und dort stundenlang rumsteht, dumm und nicht abgeholt. Das ist ja auch eine Schamsituation. Also sich daraus heraus zu emanzipieren, dazu bedarf es des Zusammenschlusses von mehr Menschen, die sich empören. Und dazu kann Scham auch Anlass bieten.
Und dazu dagegen gesetzt ein Politikertypus, ja, der alle Vorteile aufgrund seines politischen Amtes durch als politische Vorteilnahme nach seinem Ausscheiden mit sich nimmt. Ich denke an die Schröder-Gänge, wo jetzt Schröder für Gazprom Millionen abkassiert. Ja, wieder besseres Wissen, einen Diktator wie Putin, einen Lupenrein-Demokraten nennen. Ich denke an Clemens, Superminister, der uns das alles mit eingebrockt hat. Ja, die ganzen Sondergesetze für die Leiharbeiterbranche, ja, wo Menschen für Hungerlöhne 3, 4, 5 Euro arbeiten müssen. Und jetzt hochbestallter Lobbyist dieser Leiharbeiterbranche ist. Und wenn man den im Fernsehen darauf anspricht, da ist mir ein Satz entfallen, der mir sonst, ich bin sonst nicht so moralisch, ich habe ihm gesagt, Sie sollen sich was schämen, ja. Das hat der Wind Pokerface weggesteckt. Ja, also da meine ich, das sind doch auch Vorbilder. Das sind Politiker, die dadurch Politikverdrossenheit herstellen und wo dann jüngere Menschen erst gar nicht mehr zur Wahl gehen, weil sie meinen, die sind alle so, was ja nicht stimmt. Ja.
Haben Sie eine Erklärung dafür? Wir haben ja eben gehört, also Scham hat durchaus eine produktive Kraft. Also Scham hilft mir, Dinge zu überwinden, neue Möglichkeiten zu entdecken. Warum die Philosophie weitgehend eigentlich Scham als etwas gesehen hat, was den Menschen hemmt, was ihn...
Das ist gar nicht so. Da muss ich Ihnen widersprechen. Das ist in der Philosophie nicht so. Es gibt eigentlich sehr viele Philosophen, die positive Rolle der Scham beschrieben haben.
In der modernen
ja,
in der mittelalterlichen eher nein.
Wenn Sie schon an Homer denken, da ist die Scham ganz wichtig für die Krieger, dass sie sich nicht feige benehmen zum Beispiel, die Scham schützt sie davor. Ja. Und diese Art, das ist natürlich eine ganz andere Norm, die dahinter steckt, als die wir haben würden. Aber trotzdem hat die Scham da eine positive Funktion.
Auch im Sinne
es ist auch in allen Affektenlehren, kommt die Scham vor, in der Geschichte der Philosophie, nicht aber am Anfang nicht die Trauer, interessanterweise. Mhm. Die wird tabuisiert. Aber die Scham ist immer dabei, weil die eine wichtige moralische Funktion hat. Sie schützt nämlich davor, dass man Unrecht tut.
Oder dass man vermessen wird, das wäre die Hybris. Und auch da schützte entweder die äußere Beschämung, die Bestrafung durch die Götter vor, oder aber dann verinnerlicht bereits die Vorwegnahme dessen, indem man sich dann anfängt zu schämen und die Selbstüberschätzung fürchtet.
Mhm.
Das ist ja bereits eine Position, die man einnimmt, wo man nochmal auf sich schaut und überlegt, Moment mal, wie bin ich denn jetzt hier eigentlich in dieser Situation?
Ja, ich glaube, die Scham ist so ein Gefühl, wo man eben stockt in dem, was man selbstverständlich tut. Also durch die Scham merken wir oft erst, was wir überhaupt für Normen haben, woran wir uns eigentlich orientieren. Und dann können wir die auch auf Distanz nehmen und darüber nachdenken. Finden wir die wirklich richtig? Müssen wir uns wirklich schämen?
Insofern ist Scham ein selbstreflektorischer Affekt, ja, also ein Gefühl, was dazu anregt, über sich selber nachzudenken, auf sich selber zu schauen. Im günstigen Fall wieder so, dass ich mich entwickle.
Wenn sich verselbstständigt, wird es zur Schande, ne?
Ja. Also das, denke ich, ist von kulturellen Umständen abhängig, ob es so etwas gibt wie Schande. Also sozusagen, ob sozusagen jemand einfach aufgrund eines bestimmten Umstandes vollkommen ausgeschlossen wird. Das ist mancher Schande eigentlich. Ja.
Schauen wir uns noch mal an, wie das psychologisch ist, also Psychologie und Scham. Zur Scham gehört ja eine ganze Familie von Schameffekten. Wir haben das zum Teil eben schon gehört, von Gefühlen, von Konflikten, Verhaltensweisen, die im Grunde nahezu alle Bereiche der Psyche durchziehen und sie auch färben können. Da gibt es die existenzielle Scham, das Gefühl der Minderwertigkeit, des Nicht-Wahrgenommen-Werdens, das Schamgefühl des Kontrollverlusts, das der Diskrepanz zwischen Handeln und Denken, Ideal und Wirklichkeit, kennen auch viele. Und natürlich gehört die Verletzung der Intimität dazu, die Schande, haben wir eben angesprochen, und auch der geradezu vergebliche Kampf mit widersprüchlichen Über-Ich-Anforderungen, der zu einem schamhaft schuldhaften Resignieren führen kann.
Scham ist ein starkes, aber auch ein destruktives Gefühl. Oft bleibt sie deshalb im Verborgenen und wird tabuisiert. Denn sie markiert die Grenze des Erträglichen nach innen und nach außen. Scham entwickelt sich individuell und im sozialen Austausch. Die Sitten- und Anstandsregeln bilden den Takt. Dieser ist wichtig für die Stabilität des Einzelnen und der Gemeinschaft. Wie geht man mit unangenehmen Gefühlen um? Wie berührt man die anderen?
Wenn jemand taktvoll ist, dann heißt es, jemand hat ein Gefühl für die Oberfläche von jemandem anders, von anderen Menschen. Er geht nicht hinter diese Oberfläche, er hält sich an dieser Grenze. Und von daher kann man durchaus sagen, Takt reguliert Beziehungen, Takt reguliert vielleicht sogar die ganze Gesellschaft, wenn er dann vorhanden ist und funktioniert.
Takt und Schamgefühle verändern sich genauso wie die Kultur der Gesellschaft. In einem New Yorker Hotel durften in diesem Jahr zwei Besucher eine Woche lang kostenlos wohnen. Dafür mussten sie aber stundenweise in einem öffentlichen Zimmer anwesend sein. Aus einem privaten Bereich entstand ein Zoo, eine Werbeaktion, die den zunehmenden Verlust der Privatsphäre dokumentiert.
Scham hat verschiedene Seiten. Scham hat zum einen die verdeckende, verhüllende Seite. Und Scham ist aber auch das, was verhüllt werden soll, dessen ich mich schäme. Und dieser verhüllende Teil, das, was sozusagen vor oder über der Scham liegt, das geht verloren. Und dann ist das, was eigentlich verhüllt werden sollte, schamlos allen Blicken preisgegeben.
Schamgefühle sind Schutzmechanismen für tiefer liegende Empfindungen. Die unkontrollierbaren Affekte reichen von der Peinlichkeit über den Selbstwertzweifel bis hin zum Trauma. Die Belastungen können kurzfristig oder chronisch sein. Sie entstehen häufig durch Anpassung und Normen, aber auch durch Menschen, die durch einen Missbrauch ihrer Position andere verletzen.
Demütigung ist, wie ich glaube, eine öffentliche Schamsituation oder noch deutlicher gesagt, eine öffentliche Beschämungssituation. Also sie wird aktiv, aggressiv herbeigeführt, jemand wird zur Schau gestellt und viele Menschen sind drumherum versammelt und ergötzen sich daran. Das kommt einer psychischen Vernichtung gleich und kann durchaus Traumaqualitäten haben und insofern kann es sich für den Rest des Lebens einbrennen.
Ins Gedächtnis einbrennen und ein Trauma auslösen, dies geschieht vor allem in totalitären Machtkonstellationen, in denen die Opfer den Tätern vollständig ausgeliefert sind. Die Peiniger bestimmen über die Art und Dauer der Demütigungen. Bilder aus Abu Ghraib, die um die Welt gingen.
Ich bin der Überzeugung, Trauma-Ereignisse sind nicht nur Ereignisse von körperlicher Lebensgewalt und Lebensgefahr, das ist das gängige Verständnis, sondern Traumaereignisse sind auch solche, in denen jemand existenziell seiner Daseinsberechtigung, seiner Würde beraubt wird. Und insofern kann man ganz eindeutig sagen, diese Beschämungssituationen sind als Folter verwendet worden.
Nach wie vor wird in Kriegen eine schamlose Waffe eingesetzt. Frauen werden massenhaft vergewaltigt. Ob in Bosnien oder im Kosovo, in den Flüchtlingslagern waren viele von ihnen durch die erlittenen Verbrechen traumatisiert. Juristisch kann man solche Gewalttaten kaum bewältigen, denn jeder Prozess reißt alte Wunden auf. Kann es eine Versöhnung geben?
In meinem Verständnis ist Versöhnung möglich bei Bagatell-Alltagsvorgängen, wenn man an den Bereich der Kriminalität denkt, vielleicht bis zur Größenordnung eines Handtaschendiebstahls. Wenn darüber hinaus von Versöhnung gesprochen wird, kommt das nach meinem Dafürhalten häufig einer erneuten Verunglimpfung oder Kränkung des Opfers gleich. Vor der Versöhnung steht erst einmal der Hass. Und nach einer sehr hassvollen Phase des Erlebens kann es ganz selten mitunter so etwas wie Vergessen des Versöhnen geben. Dann tritt das, was sich abgespielt hat, in den Hintergrund und spielt keine Rolle mehr. Aber ich glaube, wir sollten uns darüber im Klaren sein, Versöhnung ist ein sehr, sehr seltenes Ereignis.
Professor Günther Seidler hält wenig von dem populären Täter-Opfer-Ausgleich. Er warnt vielmehr vor den weitreichenden Folgen von schweren Schamverletzungen, sowohl bei militärischen Konflikten als auch in scheinbar friedlichen Alltagssituationen in unserer Gesellschaft.
Bei uns in Europa sind die kriegerischen Auseinandersetzungen schon ein bisschen her, obwohl, wenn man an Jugoslawien denkt, sind sie nah. Wenn man an Ruanda denkt, Sudan, andere Stellen, ist das sehr aktuell. Was halten Sie davon, von dieser Aussage, bei massiven Schamverletzungen ist Versöhnung nicht möglich?
Absolut richtig. Alles andere ist sozialromantischer Unsinn, der ja auch dadurch entsteht, dass es die Illusion gab und gibt, in Krisenregionen sozusagen rasch rein mit einer Interventionsmacht und dann schnell wieder raus. Das geht natürlich nicht, sondern solche Traumatisierungen wirken nicht nur ein Menschenleben lang, sondern sie wirken über die Generation hinweg. Und diese Erfahrung machen wir ja auch auf dem gesamten Balkan, dass man nämlich weiterhin auch militärische und polizeiliche Präsenz zeigen muss, um zu schützen vor weiteren Auseinandersetzungen, dass die Konflikte wieder ausbrechen und aufbrechen. Also das ist eine Illusion, die oft von der Politik genährt wird. Es gibt diese kurzen Auseinandersetzungen nicht, weil die Verletzungen, die Narben, insbesondere die seelischen Narben, lebenslang und über das eigene Leben hinaus in die nächsten Generationen hin fortwirken.
Das würde doch heißen, die beste Friedensstrategie wäre, man soll anderen Scham ersparen, nicht wahr?
Ohne Zweifel. Sie können jemanden durch Scham, wir haben es eben gehört, vernichten. Mhm. Und Sie können auch die Identität von Ethnien und Volksgruppen versuchen zu zersetzen und zu vernichten. Man schafft sie einen lebenslangen Gegner, wenn man jemanden tief beschämt. Insofern ist es auch im eigenen Interesse sehr häufig, jemandem respektvoll, würdevoll zu begegnen und solche Attacken zu vermeiden.
Wenn man aus dem Kriegskontext rausgeht, ich habe ja am Anfang aus Ihrem Buch einiges zusammengefasst, was es so an verschiedenen Affekten gibt, die in Verbindung mit Scham stehen. Wann wird denn eine Verletzung von Schamgefühl pathologisch?
Ja, Scham ist eben nicht immer pathologisch. Scham hatten wir eben ja besprochen.
Hat auch was Positives.
Scham wird dann pathologisch, wenn sie das Ich, also die sozusagen den Geschäftsführer in der Person überschwemmt und wenn man die Regulation nicht mehr hinbekommt, dauerhaft nicht mehr hinbekommt. Das passiert jedem schon mal, dass man einen Moment lang erstarrt, dass man sich nicht mehr zu verhalten weiß. Aber man wird sich da irgendwie wieder rauspellen. Dann, wenn man dauerhaft Schamgefühle chronisch fürchtet, wenn man aus den Situationen sich zurückzieht, wenn man nicht mehr in Konflikte oder in Zumutungen sich hineinbegibt, wenn man sich sozial zurückzieht, dann wird Scham individuell ein pathologischer Affekt, den das Ich nicht mehr gesteuert bekommt, der das Ich überschwemmt. In allen anderen Fällen geht es darum, wie gehe ich mit der Quantität des Schamgefühles um. Und das gilt für alle Affekte, genauso wie zum Beispiel für Angst. Auch da geht es darum, sich der Angst zu stellen und sie zu überwinden oder mit ihr zu leben.
Wenn man jetzt mal genau das rumdreht und sich einige von unseren beliebten Fernsehsendungen anguckt, dann hat man ja das Gefühl, man hat es mit Menschen zu tun, die geradezu ihre eigene Verletzung von Scham oder, die, mal positiv gesagt, vielleicht die Überwindung von Schamgefühlen wollen.
Sie setzen sich dem aus. Sie werden natürlich auch verführt in der Hoffnung, sie würden da aus ihrer vermeintlichen Bedeutungslosigkeit plötzlich einmal von allen Millionen Menschen wahrgenommen. Und das schafft vermeintliche Kraft. Aber das, was ihnen da angetan wird, ja, wie sie oft, ja, man kann sagen, exhibitionistisch, voyeuristisch vorgeführt werden und dann gedemütigt werden. Ich denke nur an so einen Kotzbrocken, wie heißt der, Bohlen oder was, der da junge Menschen ja wirklich da vorführt und ihnen was antut. Ich glaube, solche Menschen müssten nachher Therapien gestattet bekommen. Das müsste mit in dem Sendevertrag stehen. Ne? Sie wissen nämlich gar nicht, was für Schädigungen sie dadurch auch. Da gibt es Nervenzusammenbrüche während dieser Sendung.
Und, also das heißt, ich nehme in Kauf, mich beschämen zu lassen, weil ich hoffe, dass die Würde, die ich dadurch gewinne, im Endeffekt größer ist.
Die Beachtung, die scheinbare Beachtung nur. Ne?
Ja, es
sind Verletzungen, die nicht mehr reparabel sind, bis vielleicht auf die wenigen, die da vielleicht dadurch vorübergehend auch mal im Rampenlicht stehen.
Wie sehen Sie das, wenn wir uns kollektiv damit bedröhnen? Ich meine, die Einschaltquoten von solchen Sendungen sind ja super. Was wir lernen seit Jahren ist, schmeiß den anderen raus, benimm dich möglichst übel, intrigiere, vielleicht gewinnst du ja.
Das ist sowas wie eine, man könnte sagen, infrarote Schamlosigkeit. Man kann jederzeit mit der Fernbedienung sich in Schamszenen hineinbegeben, die allerdings andere erleben. Also das Lustvolle daran ist, dass ich feststelle, ich an dessen Stelle würde mich jetzt furchtbar schämen. Ein Glück, dass ich nicht an dessen Stelle bin und insofern kann ich mich daran delektieren.
Das ist sozusagen eine stellvertretende Schamlosigkeit. Das ist sozusagen das
Komplementäre zu dem, was jemanden motivieren mag.
Dass man sozusagen in Stellvertretung sich nicht schämen braucht, weil der tut das ja schon. Ja? Und man kann sich daran gut fühlen, sozusagen, dass man selbst nicht derjenige ist.
Entlassen, nicht selbst gestraft werden in dem Moment.
Genau. Ja.
Ich glaube auch, dass die einfache Rechnung ist, möglicherweise werde ich da vorgeführt, aber der potenzielle Gewinn, nämlich dass ich ganz groß rauskomme, vor meinem sozialen Umfeld wie überhaupt, möglicherweise mit dem Gefühl, ein Superstar werden zu können, das überwiegt und dafür nehme ich das in Kauf, was natürlich andererseits auch zeigt, wie verzweifelt jemand ist oder aber auch wie unaufgeklärt über die möglichen Folgen einer solchen Sendung. In München gibt es sogar ein Institut, was sich mit den Opfern solcher Sendung beschäftigt.
Jetzt springe jetzt wieder ein Thema, ich verlasse die Medien jetzt wieder. Was für Therapieformen sind denn angebracht, wenn ich es mit solchen ja, krankheitsauslösenden Demütigungen letztlich zu tun habe?
Zunächst mal geht es ja darum, dass ich Anteil nehme. Dass ich hinschaue, da sehen Sie auch noch einmal, wie heikel das ist mit der Scham. Ich zeige eine Anteilnahme, ich zeige eine gewisse, eine respektvolle Neugierde für das, was mir der Patient schildert. Und damit wird er das Gefühl bekommen, dass er nicht verkehrt ist, dass er keinen Makel hat an der Stelle, wo er sich so schämt. Sondern dass offenbar das auch andere fühlen würden, dass das angemessen ist. So, und mit dieser primären Akzeptanz im Gegensatz zu der existenziellen Zurückweisung, die viele Menschen erfahren haben in ihrem Leben, habe ich quasi die Eintrittskarte, mit jemandem mich auf eine sehr schwierige Reise zu begeben, bei der wir zahlreiche unterschiedliche Schamgefühle erleben werden. Im günstigen Fall wird sich der Behandler auch immer maßvoll mit davon erfassen lassen und mitfühlen und damit auch immer wieder ein Modell sein, dass man zwar Scham erleben kann, sie einen aber nicht vernichtet. Der Behandler wird ein Modell dafür, dass man es überleben kann.
Wo wir gar nicht drüber sprechen, was bisher, glaube ich, nicht vorkam, falsche Scham. Ich glaube, was in der Erziehung ja da kaputt gemacht wird, nicht? Auch in bestimmten fundamentalistischen, islamistischen, katholisch-religiös erstarrten Strukturen, was da an falscher Scham...
Ja, aus deren Perspektive natürlich richtige Scham, weil Sexualität soll zum Beispiel jetzt ausgegrenzt werden, das ist ganz richtig, denken die. Also aus der Innenperspektive richtig.
Ja, aber wir reden ja nicht über die Innenperspektive von kaputten Strukturen, sondern wir reden ja doch über aufklärerische Möglichkeiten, die eine Gesellschaft ja inzwischen hat, auch durch Grundgesetz ja auch immerhin garantiert ist, wo Menschen sich frei entfalten sollten, unabhängig von ihrer Geschlechtszugehörigkeit und wo Mädchen nicht schon von Kind an in eine untergeordnete Rolle hineingepresst werden. Und die leiden da durch eine falsche Scham, ja, sich schon wegen ihrer Mädchenrolle schämen zu müssen und wo die Jungs bevorzugt werden. Ich finde, das ist falsche Scham. Ja.
Frau Lanke. Ja, das mag man so bezeichnen. Aber wenn wir an die Bilder aus diesem ersten Beitrag denken, da ist es ja zum Teil deutlich überzogen worden. Also was unter dem Vorwurf, dass es alles falsche Scham sozusagen an, damals sagten wir repressive Entsublimierung, ein fürchterliches Wort, aber vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran. Also sozusagen der Druck, dass man jetzt gegen die Norm verstoßen muss, war ja auch nicht unbedingt mal, ne? In jeder Hinsicht.
Das war eine Experimentierwut, ging zu weit.
Also wir reden jetzt darüber, was richtig und was falsch ist. Und das ist eine ganz andere Frage als, gibt es falsche Scham? Ich würde sagen, Scham das ist, eine, ist nie
Sie
falsch.
Wehren sich gegen Moralismus und Sie werfen eine moralistische Frage auf, Herr Wallraff. Also ich wäre da sehr vorsichtig.
Aus moralischer Perspektive.
Aus moralischer Perspektive. Ich wäre sehr vorsichtig, jetzt über die Kulturen und über Ethnien, Religionsgemeinschaften so mal eben wegzuurteilen. Ich Menschen, glaube, die Grundlage sind die Menschenrechte, da stimme ich Ihnen zu.
Unabhängig von der Kultur.
Ich würde mich sehr schwer tun, so rapzapp zu sagen, was jetzt falsche Scham ist und
ich
was
weiß,
nicht
dazu. Ich kenne solche Familienverhältnisse, wo wirklich Kinder zerbrochen werden, vor allem Mädchen zerbrochen werden. Ich war in Afghanistan, wo Frauen gezwungen sind, in einem mobilen Kerker sich aufzuhalten. Das ist nichts anderes.
Die Burka,
ich habe mit diesen Frauen gesprochen, im Beisein von Ärztinnen. Ja. Und alle diese Frauen, mit denen ich gesprochen habe, würden lieber dieses Ding lieber heute als morgen wegwerfen. Und sie werden durch eine Männergesellschaft gezwungen. Und da geht es nicht um Kulturen, da geht es wirklich um universale Menschenrechte.
Richtig, aber Sie machen einen Pass pro Toto-Fehler, wenn Sie diese extremen Beispiele, die es ohne Zweifel gibt, die es auch haufenweise gibt, heranziehen, um jetzt über Kulturen und Religionsgemeinschaften schlechthin zu urteilen.
Wenn wir nochmal auf Sartre zurückgehen, das ist ja ein Satz, der viel zitiert wird. Die Hölle, das sind die anderen. Wobei man den anderen sich ja auch vorstellen kann, wenn man alleine ist. Da wird es nochmal komplizierter. Was bleibt einem da eigentlich anderes übrig, als Barrikaden zu bauen?
Also ich denke nicht, dass die Hölle immer die anderen sind, weil natürlich es nicht nur diese schamauslösenden Blicke der anderen gibt, sondern es gibt ja auch anerkennende Blicke, die einem selbst ein Gesicht geben. Und insofern glaube ich, dass man das nicht so absolut setzen muss, wie Sartre das macht. Sartres Theorie des Angeblicktwerdens und dadurch zum Objekt gemacht werden, ist ja im Grunde genommen eine Theorie der scheiternden Intersubjektivität. Und das ist etwas, was viel damit zu tun hat, dass Sartre diese Blicke der anderen grundsätzlich als objektivierende Blicke nimmt und überhaupt nicht die Begegnung im Blick sieht.
Die humane Seite.
Es liegt einfach daran, dass er seine Phänomenologie da nicht konsequent zu Ende gemacht hat. Wenn er sozusagen noch phänomenologischer gewesen wäre und noch mehr Blicke und noch genauer beschrieben hätte, dann wäre diese Intersubjektivitätstheorie auch eine andere geworden.
Die humane Seite dieses Satzes ist von Arthur Rimbaud der Satz, ich ist ein anderer. Das heißt, über den anderen überhaupt zur Selbsterkenntnis kommen. Der endet übrigens mit seinem Scheitern seiner Dichtung, der großartigen Dichtung, ich glaube, wie alt war er, unter 20, da sagt er, die Dichtung ist eine Dummheit, das lebe die Menschlichkeit. Ne? Nur er hat es nicht eingelöst. Ne?
Aber es gibt ja auch dieses zerstörerische Element, über das haben wir ja eben auch gesprochen. Also wir haben über die Manager gesprochen, über die Unternehmer gesprochen. Da blickt mich jemand an, um in dem Bild von Sartre zu bleiben, der will mich objektivieren. Der will mich als Futter für seinen Betrieb, für seine Interessen, was auch immer, um weiter in dem Bild zu bleiben. Das heißt doch eigentlich, ich muss Barrikaden aufbauen, beziehungsweise die Leute gehen auf die Barrikaden.
Innerlich wie äußerlich. Tatsächlich ist es ja so, dass in dem Moment, wo Sie diese Negativbeispiele nehmen, könnte es Barrikaden geben. Was das Selbsterleben angeht, so ist es ja so, und das will ich nochmal unterstreichen, die Intersubjektivitätstheorie muss damit anfangen, dass wir uns fragen, welcher Blick des anderen ist eigentlich förderlich? Es gibt diesen wunderbaren Ausdruck von dem amerikanischen Psychoanalytiker Heinz Kohut, dass es dass den Glanz in den Augen der Mutter gibt beim Anblick des Säuglings. Das ist das Förderliche des Blickes, des Auges des anderen. Natürlich gibt es den objektivierenden Blick, aber die Hölle ist am Ende immer das Selbstsystem. Die Hölle findet im Inneren statt. Der Blick des anderen wird irgendwann verinnerlicht und dann ist die Hölle unabhängig davon, ob es tatsächlich noch die objektivierenden anderen gibt. Die machen es schlimmer, die halten es aufrecht, die treiben es voran. Aber wenn es ausreichend diesen objektivierenden, entwertenden, despektierlichen Blick gab, den abweisenden Blick, den der gar nicht zur Kenntnis nahm, dann ist die Hölle im Selbst und lebt dort weiter. Und dann fragen Sie zu Recht, wie kann man so jemanden behandeln. Das wird dann sehr schwierig werden.
Die Hölle ist nie der einzelne andere. Der ist aus vielem zusammengesetzt. Und in der Regel, im schlimmsten Typen steckt noch was Menschliches. Und das zu erkennen, hervorzulocken. Ich weiß, die Hölle sind die Strukturen, sind die Systeme, die die Menschen dazu machen. Ja? Also wir dürfen auch nicht einzeln an den Pranger stellen. Da war nicht vor, um damit abzulenken von den ganzen Strukturen.
Aber soll ich Mitleid mit jemandem wie Pol Pot haben, um mal ein Beispiel zu nehmen, das schon ein bisschen her ist?
Nein, aber auch Pol Pot ist ein Produkt einer gesamten Ideologie, eines entsetzlichen, verselbstständigten Dogmatismus und einer Absolutheitslehre. Und wenn er es nicht wäre, wäre es ein anderer. Selbst Hitler war ein ganz liebevoller Kind. Ja, da gibt es Kinderfotos von ihm. Was ist mit dem passiert? Was hat ihm Eltern? Und er war der Vollstrecker. Es war nicht Hitler. Es war die Struktur, die Antisemitismus ist vorbereitet hat über Generationen. Er war sozusagen die Ausgeburt einer bestimmten Gesellschaft. Das dürfen wir doch nicht vergessen. Und wenn wir es immer an Einzelnen festmachen, dann verlagern wir das. Dann verschieben wir das Ganze und stellen einzeln den Pranger, um von den welchen Verhältnissen abzulenken.
Also ich übersetze das mal. Ne? Wenn wir sagen, diese Manager sind geizig, dann müssen wir daran denken, dass wir selber geizig sind, dass wir selber das billigste Futter haben wollten und dass wir selber die mehr Zinsen auf dem Konto haben wollten.
Ich bringe jetzt nochmal ein Klischee, es sind sicher Charaktermasken, nicht, die für etwas Bestimmtes stehen und die das so unverschämt und schamlos ausleben, dass sie sehr wohl anfechtbar sind und angreifbar sind. Das sollten wir auch benennen. Aber wir sollten es nicht immer nur an einem Einzelnen festmachen. Für den Zungenwinkel stehen hundert andere. Die Listen sind übrigens nie bekannt geworden. Ja? Mhm. Es ist nur stellvertretend vollstreckt worden. Ackermann, Medorn jetzt. Ne, Medorn, der auch als Typus einen ganzen Konzern zum Bespitzelungswesen, zum Big Brother hat machen lassen.
Sie haben ja gerade heute in der Zeit drüber geschrieben.
Ja. Also da muss ich auch sagen, wie kommt es, dass ein Einzelner das machen kann? Was waren da für Strukturen vorher da, dass die diesen Untertanengeist entwickelten?
Genau, wer hat zugeguckt? Ja.
Wir werden jetzt noch eine schöne weitere Diskussion haben, auf die ich mich schon freue. Leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit, was ich sehr bedauere, meine Damen und Herren. Das war es leider für heute zum Thema Scham. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Sie finden unsere Literaturliste auf unserer Internetseite www.dreisat.de/Skobel. Dazu weitere Hinweise sowie die Sendung, Teile zumindest als Podcast und Video. Man sollte die Scham besser in Ehren halten, schrieb Nietzsche, der hat das Positive gesehen. Die Scham, mit der sich die Natur hinter Rätseln und unten Ungewissheiten versteckt hat. Und wir uns zuweilen auch immer noch verstecken. Dass das trotz Mediengesellschaft einen Sinn haben kann, wurde hoffentlich auch deutlich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Das Thema kommenden Donnerstag und damit in der Nacht zum 1. Mai ist Musik. Wir haben zwei Newcomer-Bands ins Studio eingeladen, die das Training der Pop-Akademie hinter sich haben. Denn es gibt auch gute Popmusik aus Deutschland ohne Deutschland sucht den Superstar und ohne schamloses Hauen und Stechen. Wie das anders geht und wie das Popcamp funktioniert, dazu mehr kommenden Donnerstag mit Bands im Studio. Bis dann. Tschüss.